Tax on Air, der WTS-Podcast.
Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientimp und mir, Andreas Riedl. Heute zum Thema von Holz zu Papier, ich rate es dir. Servus Axel.
Oh Mann, ein reimender Titel, das hatten wir schon lange nicht mehr.
Was sich reimt, ist gut, wie wir alle wissen. Es ist ja ein ungewöhnliches Thema, was wir heute mitgebracht haben. Also ungewöhnlich deshalb nicht, weil wir uns mal wieder ein Gerichtsurteil angucken, sondern weil wir uns ein Gerichtsurteil eines besonderen Gerichts angucken zu einem Sachverhalt, der keinen Auslandsbezug hat. Und warum wir das tun, ist ja liegt darin begründet, dass dieses Urteil und der Sachverhalt dann spannend genug ist, als dass er auch unsere Aufmerksamkeit jetzt dann in der letzten Instanz doch erregt hat. Es geht, liebe Hörerinnen und Hörer, um ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 27. Mai 2025, was sich beschäftigt hat mit einem innerdeutschen Sachverhalt, der in der ersten Instanz vom FG Thüringen entschieden wurde. Axel, willst du uns einmal abholen?
Ja, was ist passiert? Wir hatten wohl ein Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie und das hatte auch mehrere Tochtergesellschaften. Und die wurden nach Auffassung des Steuerpflichtigen als Auftragsfertiger betrieben oder Lohnfertiger. Also auf jeden Fall, man ist da auch so durchgegangen und hat gesagt, okay, wir hatten Produktionsrisiken, Entwicklungsrisiken und sonst irgendwas. Also die haben irgendwie neuen Kunden gefunden, haben gesagt, dafür baue ich jetzt ein Werk auf und haben den von da aus beliefert. Und die Streitenden, also Finanzamt und Steuerpflichtiger und auch das Finanzgericht, haben sich dann eben mit der Frage, die wir ja häufig bei Verrechnungspreisen haben, was ist eigentlich ein Lohnfertiger oder ein Auftragsfertiger, mal so rudimentär mit Funktionen und Risiken beschäftigt, haben sich auch mal unsere damals alten Verwaltungsgrundsätze Funktionsverlagerung nochmal angenommen, wo ja auch so ein paar Hinweise drinstehen und sich überlegt, sind die eigentlich anwendbar oder nicht? Was sind eigentlich so die typischen Merkmale eines, ich sag mal, untechnisch in unserem Bereich jetzt Routineproduzenten? Und haben sich dann überlegt, was ist der eigentlich? Denn das Problem war, das lief nicht so richtig Bombe. Ja, das heißt, die haben also Verluste gemacht und ja, der deutsche Auftraggeber hat dann, das war jetzt auch nicht so ganz eindeutig, wohl in allen Jahren Ausgleichszahlungen, Schadenersatz geleistet, ja, weil die halt Verluste erzielt haben. Also das, was wir üblicherweise sehen, wir sagen, oh, da ist Routine. Routine darf nicht dauerhaft Verluste machen. Also muss ich als in unserer Sprache Entrepreneur, Strategieführer, den halt unterstützen. Das ist ja unser tägliches Brot bei Verrechnungspreisen. Die Abgrenzung zwischen Routine und Non-Routine. Ja, hier die Streitung, ist das jetzt Routine? Und wenn der Zahlungen leistet, der Auftraggeber an das holzverarbeitende Werk, jetzt sozusagen die Inlandsfrage, sind das dann abzugsfähige Betriebsausgaben? Der Steuerpflichtige sagt, ja klar, ich habe da hier das bezahlt. Und das Finanzamt sagte, nö, ja, das ist gar nicht so. Denn jetzt kommt sozusagen der Clou an der Geschichte. Die schriftlichen Verträge, die ich im Vorhinein zivilrechtlich wirksam abgeschlossen habe, hielten sich wohl in Grenzen. Also man konnte das nicht so ganz genau erkennen, dass das ein tatsächlicher Auftragsfertiger ist, wo auch drin steht, wenn du Verluste in Höhe von X hast, dann zahle ich dir eine Ausgleichszahlung in Höhe von Y. Das war also nicht so direkt erkennbar. Ja, und da, jetzt kommen wir sozusagen zu dem zweiten Teil eines Dauerbrenners, also neben der inhaltlichen Frage, was ist eigentlich ein Auftragsfertiger oder Lohnfertiger oder sonst oder verlängerte Werkbank oder all diese lustigen Spielarten, die wir da kennen, muss der Entrepreneur bezahlen und wann und wie viel? Ja, jetzt nochmal die Kernfrage, die formelle. Brauche ich im Vorhinein abgeschlossene, zivilrechtlich wirksame, Achtung, schriftliche Verträge zwischen diesen nahestehenden Personen, wenn sie im Ausland gewesen wären, oder hier Gesellschaft und Gesellschafter? Oder nicht? Und da hat das FG Thüringen sich das hin und her überlegt, ja, und hat gesagt, ja, mag ja alles sein, was du mir da erzählt hast, haben da auch Beweisanträge gestellt und gesagt, hier, das ist der Herr X, der hat das und das gemacht und das war immer schon so. Hat aber gesagt, ah, das sind ja jetzt Millionenzahlungen. Ja, ich interpretiere den Fremdvergleich jetzt mal so, ja, und sagt, für die Überprüfung anhand des Fremdvergleichsgrundsatzes ist eben zu berücksichtigen, ob die Schwesterpersonengesellschaften Vereinbarung hier, ich sag mal, eine gewisse Verbindlichkeit oder eine Zahlung zugrunde legen, die zivilrechtlich wirksam klar und eindeutig sind. Und da das, ich sag mal, eine Zahlung in Millionenhöhe war, kam der Senat in Thüringen eben zu dem Schluss, fremde Dritte hätten dies schriftlich im Vorhinein getan. Also war das nicht fremdüblich, diese mündliche Vereinbarung, darum, Anlaufverluste, ja, oder Verluste zwischendurch, ja, hätte ein fremder Dritter ohne diesen schriftlichen Vertrag nicht bezahlt, schwuppsdiwupps, ja, keine Betriebsausgaben. Ob tatsächlich faktisch ein Lohnfertiger vorliegt, sei gar nicht entscheidungserheblich, sagt das FGD Thüringen. Das ist ja sozusagen auch immer unsere Frage, ne? Also Substance over Form, ne? Also wir haben einen tollen Vertrag oder eben einen nicht so tollen Vertrag, machen aber vielleicht Dinge, die gar nicht so explizit im Vertrag stehen. Ist das eigentlich relevant, was dann im Vertrag steht, oder ist dann relevant, was ich tatsächlich getan habe? Das FG Thüringen, jedenfalls hier in diesem Fall, in dem Rhein-Inland-Fall, sagt, kein Vertrag, keine Ausgleichszahlung, fremdunüblich, kein Betriebsausgabenabzug. Leider wurden dann auch die Revisionen zum BFH nicht zugelassen, aber wir wissen ja, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt einen Beschluss vom Bundesverfassungsgericht, also der Steuerpflichtige hat nicht aufgegeben und sich ein wenig sozusagen durch die Instanzen durchgearbeitet. Denn er hat dann natürlich Beschwerde eingelegt beim BFH und hat gesagt, das finde ich jetzt aber nicht gut, dass hier bei so etwas keine Revision beim BFH ist, denn das Tatbestandsmerkmal schriftlichen Vertrag sehe ich gar nicht, ja, bei der verdeckten Gewinnausschüttung, Einlage und sonst irgendetwas. Wir haben dann nur die alte BFH-Rechtsprechung, zivilrechtlich wirksam im Vorhinein. Das habe ich doch getan. So weit, so gut. Offenkundig war ja mit dem BFH nicht so glücklich, denn es ging ja noch weiter.
Ja, und das ist ja, bis dahin ist es ja schon spannend. Also es hat ja jetzt mehrere Aspekte, wo man sagen kann, so, also erstmal das FG Thüringen mit breiter Brust, also A, das so entschieden und sich auch wirklich dieses Einzelmerkmal der Formerfordernis gestützt und gesagt, ja, also ein fremder Dritter, also das sowas in der Höhe, definitiv auf jeden Fall schriftlich. So, ansonsten quasi Fall erledigt, allein aufgrund der Formerfordernis. So. Andere Indizien, ja, naja, ist ja gar nicht mehr so.
Und eben auch im internationalen Teil sagt das BMF selber, ja, es kommt sozusagen darauf an, wie wirklich gelebt wurde und was die Funktionen und Risiken sind, nicht was im Vertrag steht. Ja, der Fremdverteidigungsgrundsatz, sagt ihr ja auch immer, ist ja im Prinzip der gleiche. Da könnt ihr euch jetzt nicht hier im Inlandsfall umdrehen und sagen, kein Vertrag, keine Ausgleichszahlung. Wenn es anders doch gelebt wurde, weil dann verkommt der schriftliche Vertrag ja zu einer bloßen Formalie.
Genau, also von dem her ist ja, ich meine, alleine schon diese FG Thüringen-Entscheidung, da das mit dieser breiten Brust, und was meine ich mit breiter Brust, also auch dann zu sagen, wir sehen ja gar keine grundsätzliche Fragestellung hier. Wir leiten das quasi auch ab aus dem, was wir so in der Rechtsprechung bis jetzt vom BFH gesehen haben. Und wir lassen die Revision ja deswegen auch gar nicht zu. Also man hätte ja vom FG Thüringen den Revisionsweg auch offen lassen können und sagen können, ja, also in dem Fall sehen wir das jetzt so, aber es ist also für uns jetzt in dem Fall schon sehr eindeutig, aber wir sehen da schon eine grundsätzliche Frage, die geklärt gehört, ob das, dann wäre es vielleicht nicht ganz so breitbrüstig gewesen. So. Dann muss man sagen, okay, hat ja der Steuerpflichtige erstmal an der Stelle diese Breitbrüstigkeit hinterfragt und hat gesagt, naja, also Leute, ne, also hier mit dem, was wir so sehen, also wir sehen das nicht so eindeutig und wir sehen das auch vom BFH nicht geklärt, und verwende ich mal einen Begriff, der dann später noch kommt. Ist das nicht ein bisschen willkürlich hier gerade, was wir hier tun? Also jetzt in unserem Fall, also wir hätten das in anderen Fällen schon anders interpretiert, ne? Also so, hat sich beim BFH beschwert.
Der vierte Senat des BFHs, ne, ist ja normalerweise, da landen wir ja auch in Fällen immer beim ersten, aber hier ging es natürlich reiner Inlandfall, vierte Senat, und sagte, okay, ich gucke mir das mal an, so hat er sich das angeguckt, weil wir haben ja auch eine ganze Menge Urteile jetzt mal im internationalen Teil dazu. Der sagte, ja, der hat sich das angeschaut, hat also den richtigen Maßstab gewählt, nämlich, ja, muss angucken, ob das auch wirklich zivilrechtlich wirksam, klar und eindeutig ist, richtig gemacht. Da hat er sich das auch sozusagen nochmal angeschaut und hat gesagt, ja, klar muss ich mir konkludente Vereinbarungen und sowas anschauen, aber nicht schriftliches. Also von daher ist das in der Gesamtwürdigung, ja, aufgrund der fehlenden schriftlichen Würdigung, ja, gibt es hier keine Abweichung von höherrangiger Rechtsprechung und vom Grundsätzlichen. Also von daher Nichtzulassungsbeschwerde abgelehnt.
Genau, und an der Stelle muss man dann ja klar sagen, also da, wenn man sich das jetzt im Nachhinein durchliest, dann fällt einem schon auf, das sind ja so die Textziffern 7 und 8 dann in der BFH-Entscheidung. Also das Wort schriftlich, das sucht man da teilweise vergeblich an der einen oder anderen Stelle. Also da wird dann schon eine logische Brücke geschlagen, die in der Form so nicht da ist. Also wo man sagen muss, da war ein kleines Gap so zwischen links und rechts. So, und das ist auch aufgefallen, dass das in der logischen Begründung so dann nicht so vorhanden ist. Und damit ist ja dann entsprechend der Steuerpflichtige auch zum Bundesverfassungsgericht gegangen, wo man sagen muss, mutiger Weg, wenn man die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung dann aufmacht und erstmal sieht, so ist vorhin mal nachgeguckt, Gegenstandswert 10.000 Euro. Also da hat man das vorgebracht. Und jetzt, wenn wir dann zu dieser Bundesverfassungsgerichtsentscheidung kommen, dann hat das Bundesverfassungsgericht ja diese Entscheidung des Finanzgerichts schon richtig auseinandergenommen. Also ich meine da, also
man muss ja, mal das Positive, Entschuldigung, bevor wir zum Inland kommen, das dauerte jetzt ja auch gar nicht so lange, ne? Also ich gucke nochmal hier, also das FG Thüringen war vom 30.03.22, die Nichtzulassungsbeschwerde beim BFH vom 8.03.23, ja, und das Bundesverfassungsgerichtsbeschluss, der war dann vom 27. März 25, ja, da hat es ein bisschen länger gedauert, ne? Aber das, wir haben ja auch noch ein paar andere Sachen auf dem Herd, also von daher, genau, wie du schon sagst, mutig, ja, aber wie wir gemerkt haben, erfolgreich, von daher kann man bei solchen grundsätzlichen Sachen, glaube ich, auch einfach mal, und wir sprechen ja viele von diesen schönen Urteilen, natürlich, ja, kann man da ruhig mal durch die Instanzen gehen.
Ja, und vor allem, da muss man dann, also weil man ja jetzt aus steuerlicher Sicht schon, also bei Bundesverfassungsgericht vielleicht nochmal mehr Hemmschwelle hätte als jetzt sowieso schon, also die Hemmschwelle, dann gerichtlich irgendwie gegen vorzugehen, ist ja sowieso hoch, dann verliert man das beim FG Thüringen, man wird nicht zugelassen beim BFH und dann noch vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen, also schon. Ja, mein kleiner Gerechtigkeitsfanatiker in mir, der jubiliert natürlich, ne? Das ist also.
Ja, ja. Und ich kann das total verstehen, weil, also wie gesagt, wir haben dieses Thema ja sehr häufig und es gibt ja auch schon eine ganze Menge Urteile davon. Und jedenfalls natürlich die ich mir gemerkt habe, die gehen auch immer anders aus, also auch beim BFH. Von daher schauen wir doch mal, was hat das Bundesverfassungsgericht denn damit gemacht? Und
darf ich einen Satz zitieren? Ich finde den einfach so schön.
Natürlich.
Oder zwei. Die Entscheidung des Finanzgerichts ist unter keinem denkbaren Aspekt rechtlich vertretbar.
Ja.
Das Finanzgericht hat im Rahmen des anzustellenden Fremdvergleichs die Einhaltung der Schriftform zu einem Tatbestandsmerkmal des § 4 Absatz 4 StG verselbstständigt, was in schlechterdings unhaltbarer Weise der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts widerspricht.
Ja, das die Texte von 49, das ist ja da natürlich da. Muss ja auch, ja, ich sag mal, harte Geschütze auffahren, wenn es so ein FG-Urteil oder auch ein BFH-Urteil oder sonst was overruled. Ne? Es muss ja sozusagen jetzt ein paar grundsätzliche Bedenken da haben. Ja, und es geht ja dann im Prinzip weiter, nicht nur das Bundesverfassungsgericht, sondern ja auch der BFH. Ja, es weicht damit auch von der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes ab, welche eine solche Verselbstständigung gerade auch in Bezug auf die Schrift von abgelehnt hat, statt vieler BFH und so weiter und so weiter. Und zwar selbst, jetzt kommt es ja nochmal, selbst in solchen Fällen, in denen, anders als vorliegend, die Einhaltung der Schriftform zivilrechtlich vorgeschrieben war. Also es gibt ja eben auch die Fälle, wo ich zivilrechtlich an eine bestimmte Form gebunden bin. Und wenn ich die nicht eingehalten habe, kam der BFH in einigen Fällen dazu und sagt, okay, auch obwohl du sozusagen die zivilrechtliche Form nicht gewahrt hast, ja, ist das trotzdem steuerlich zu berücksichtigen, weil ansonsten könnte ich natürlich auch damit Arbitrage machen, indem ich die zivilrechtliche Form gerade nicht einhalte, ja, und dann vielleicht ein steuerliches Ergebnis damit zahle. Also eben dieses Thema Substance over Form, was auch immer du zivilrechtlich tust, ja, ich beurteile dich nach dem, was du tatsächlich getan hast, unabhängig von dem Rahmen, ja, das zieht sich ja überall durch. Und das sagt das Bundesverfassungsgericht, das steht nicht im Gesetz, von daher, das ist kein Tatbestandsmerkmal für den Betriebsausgabenabzug, dass ich einen schriftlichen Vertrag habe. Das hat der BFH auch immer entschieden, das habe ich immer entschieden. Ja, liebes FG Thüringen und lieber BFH, der die Nichtzulassungsbeschwerde entschieden hat, so nicht. Ja, also das ist, glaube ich, im Prinzip wirklich der Kern. Es gibt kein Tatbestandsmerkmal schriftlich. Man muss sich das in der Gesamtschau anschauen, ja, und überlegen, was ist denn wirklich wirtschaftlich passiert, um zu gucken, sind diese Betriebsaufgaben bei dem Auftraggeber wirklich abziehbar, weil er die dem Auftragnehmer gegeben hat, um das, was er nämlich wirtschaftlich als Risiko hat, auszugleichen, weil ich ihm den Auftrag gegeben habe und er das gar nicht hatte. Das sind also ja, ne, unsere typischen Verrechnungspreisfragen, Funktions- und Risikoprofil, wer macht was und warum, ja, und kann er das Risiko tragen, kann er das Risiko managen, all diese ganzen lustigen Fragen, die wir immer haben, genau das muss man eben auch hier tun, ja, in diesem reinen Inlandfall. Und das ist ja, glaube ich, das Schöne an dem ganzen Urteil. Jetzt haben wir es nochmal. Ich weiß gar nicht, ich habe mal nachgeguckt, ich habe im Jahre 2003 den ersten Aufsatz zu formalen Kriterien bei Verrechnungspreisen geschrieben. Ja, man verzweifelt ja auch, ja, was man eigentlich noch tun muss, um das irgendwie aus diesen Köpfen hinauszubekommen, dass man unbedingt einen schriftlichen Vertrag braucht, ansonsten irgendwelche steuerlichen konkreten Folgen dranhängen. Also, da soll jetzt nicht so verstanden sein, dass schriftliche Verträge ganz schlecht sind. Eher im Gegenteil, ja, ich würde das immer empfehlen in der Praxis. Nur, wenn ich keinen habe, ja, dann muss ich mir halt anschauen, was war denn wirklich im Zweifelsfall konkludent vereinbart. Und zwar nach dem, wie ich es auch gelebt habe. Ja, das Beweismaß ist reduziert, aber das ist der Punkt, es ist kein Tatbestandsmerkmal. Ende der Geschichte.
Ja, das sind ja dann vielleicht auch die drei Punkte, die ich jetzt hier mitnehmen würde aus diesem Fall. Also A, wenn man es vermeiden will, dann vielleicht doch immer noch einen schriftlichen Vertrag abschließen. Also das ist immer noch, wenn man jetzt drüber nachdenkt, was an seinem Verrechnungspreissystem zu machen. Wir haben mit der Kollegin Annette Gerlach erst letztens wieder einen Aufsatz zu schriftlichen Verträgen geschrieben. Also von dem her, da gibt es schon Tipps und Tricks, wie man sich da das Leben leichter machen kann und um dann diesen Weg nicht auf sich nehmen zu müssen. So, zweiter Punkt, ja, es ist kein Tatbestandsmerkmal, es ist nicht verselbstständigt, also von dem her zählt immer noch die Gesamtschau und wir haben immer noch diese Debatte Substanz over Form oder nicht und das ist hier nicht aufgehoben oder irgendwie hat sich anderweitig verselbstständigt, schon mal gut. So, und dritter Punkt ist ja schon der, den du auch vorhin hervorgehoben hast. Ja, das System funktioniert, also bis zum Bundesverfassungsgericht hoch, was mit Verweis auf Willkürverbot und Grundrecht Gleichheit der Besteuerung dann entsprechend auch einmal die, das kann man sagen, Blutgrätsche ansetzt und einmal die Gerichte zur Seite drängt und sagt, ja, liebes FG Thüringen, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Es gibt diesmal Nachsitzen für euch, ihr dürft euch den Fall nochmal angucken, ich verweise das zurück an euch und sowas nicht richtig. Ne? Also so,
auch den BFH, ja, weil er gesagt hat, also der BFH hat es ja auch unter anderem damit gerechtfertigt, dass er gesagt hat, also die Zurückweisung der Nichtzulassungsbeschwerde, dass das FG Thüringen sich eben mit der Fremdüblichkeit da auseinandergesetzt hat, ja, und eben diese klaren zivilrechtlichen Bedingungen sozusagen überprüft hat. Und da sagt er, nee, hat es gerade nicht getan. Ja, also lieber BFH, ja. Der hat nämlich einfach nur auf schriftlich ist er gesprungen und hat eben genau das nicht gemacht, was du jetzt im Prinzip hier sozusagen auch anführst, um zu sagen, deswegen ist die Revision auch nicht zulässig. Also da musst du dir vielleicht das Urteil auch nochmal genauer angucken, bevor du sowas tust. Ja, also von daher, der kriegt ja auch nochmal einen mit, der BFH. Und ja, das Schöne daran, das BMF ist dem ja auch beigetreten, ne? Also haben sie auch alle Argumente vom Tisch gewischt, was das BMF da so aus allgemeinen Gründen hatte. Also lange Rede, kurzer Sinn, ja, man wundert sich echt, wie lange diese komischen Dinge mit diesen schriftlichen Verträgen dann noch durch irgendwelche Gerichte getragen werden müssen. In unseren normalen Verrechnungspreisfällen haben wir ja bisher meistens das Totschlagargument ja, der DBA-Widrigkeit genommen und haben gesagt, da gibt es eine Sperrwirkung des DBAs und da steht nichts in Artikel 9 von solchen Sachen. Jetzt haben wir in allen Nicht-DBA-Fällen sozusagen noch ein schärferes Schwert, wo wir sagen, Bundesverfassungsgericht, du musst dir den Fall genau angucken, du musst dir die Umstände angucken und musst überprüfen, ja, ob denn wirklich hier konkludent ein Auftragsfertigerverhältnis gemacht ist. Und wenn dann unsere Kriterien stimmen, der hat die Aufträge immer von dem bekommen, der hat keinen eigenen Kundenstamm, der hat kein eigenes IP, ja, der kann die Risiken gar nicht tragen, ja, sondern ich trage es und alle Aufträge kommen von mir, na, dann ist es halt ein Auftragsfertiger und dann würden Fremde das auch ausgleichen. Ob das nun 1 Million, 100.000 oder 10 Millionen ist, ist davon gar nicht entscheidungserheblich.
Ja. Ja, ich finde das Spannende ist schon auch, wie das Vorgehen beim BFH war. Jetzt kann man natürlich sagen, so wenn sich der vierte Senat hier mit Themen in dem Bereich auseinandersetzt, das tut er nicht so regelmäßig und so, das ist vielleicht dann nicht so hilfreich an der Stelle oder so. Auf der anderen Seite ist ja der BFH in der letzten Zeit schon auch damit aufgefallen, dann vielleicht. Also einerseits Fälle beim EuGH nicht vorzulegen oder dann auch zu versuchen, hier jetzt einfach nicht zuzulassen. Und ist eigentlich, also ist jetzt schon ein paar Mal damit auf die Nase gefallen auch. Also das kann man vielleicht auch sagen. Also da der gründlichere Blick, der lohnt da glaube ich schon. Und da ja, hätte jetzt an der Stelle jetzt auch nicht geschadet. Aber wie gesagt, ich glaube grundsätzlich macht es Hoffnung, weil das System eben funktioniert und weil das Urteil in die richtige Ansicht des ein richtiges Urteil ist. So, und ja.
Wir kennen die ganzen Details nicht von dem Fall. Ne? Das muss man ja auch ganz, ganz klar sagen. Also wir wissen auch nicht, was das FG Thüringen und dann den BFH zu seiner Entscheidung hier getroffen hat. Ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist, ja, und den muss man mitnehmen, nicht schriftliche Verträge heißt nicht kein Betriebsaufgabenabzug. Ja, sondern ja. Das ist eigentlich der Punkt. Ja, und wie gesagt, auch das war ja eigentlich auch ein Kernsatz sozusagen FG Thüringen, wo er gesagt hat, ich glaube nicht, dass es fremdüblich ist, ja, wenn man Millionenbeträge mündlich sozusagen zusichert. Das ist halt gesprungen. Ja, das reicht nicht aus. Das ist kein Beweis für Fremdunüblichkeit.
Ja, am Ende kommt es halt auf die Substanz und die Höhe drauf an und nicht auf die Formerfordernisse. Es ist halt viele Indizien und das ist ja das, was bei uns die Übungen immer so komplex macht. dass das Gesamtbild halt eines ist, was aus vielen Einzelteilen besteht. So diese Verkürzung, jetzt kann man sagen, leider funktioniert die in der Praxis auch hier nicht wirklich. Ne? Also manchmal sind ja Vereinfachungen auch praxishilfreich. So hier wäre das in vielen Fällen wahrscheinlich nicht der Fall gewesen, weil halt dann doch Abweichen bei der Form Erfordernis schon oder eine abweichende Form schon regelmäßig auch zwischen fremden Dritten auftritt und das halt einfach was ist, was es so im Alltag auch gibt. Also von dem her, wie gesagt, wir gucken das ja alles aus der Distanz an und beurteilen das wie Fans, die am Seitenrand stehen. Also diesmal sage ich, der Richtige hat gewonnen. Ne? Das ist so und es beurteile das, wie das im Verfahrensverlauf dann so gelaufen ist und kann da sagen, finde ich so okay. So und man nimmt die Punkte mit und damit machen wir heute den Deckel drauf. So. Das war es dann auch mit Transfer Pricing auf dem Punkt. Einem WTS Text on Air Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir wie immer an einem TP Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Themenwünsche oder Anregungen haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast@wts.de. Servus.
Tschüss.